Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen für heute etwas vorbereitet zum heiligen Martin, was Ihnen vielleicht nicht das liefert, was Sie erwartet haben. Also ich will Ihnen nicht in vielen bunten Farben das schildern, was Sie schon kennen, sondern würde gerne mit Ihnen dahinter gehen, ein Stück dahinter greifen, damit man ansatzweise wenigstens versteht, was diesen Martin zu was Besonderem macht. Was ist das, was diesen Menschen, der exakt auf den heutigen Tag vor 1619 Jahren gestorben ist, im Alter von 81, und das ist der Grund, warum wir seinen 1700. Geburtstag dieses Jahr feiern können. 81 Jahre ist der Mann geworden, am 8. November 397 gestorben und deshalb heute dieser besondere Tag. Ich habe Ihnen auf die Titelseite hier eine Darstellung von Martin gesetzt, die aus der verbotenen Stadt stammt, aus Düsseldorf, vom Verein zur Verbreitung religiöser Bilder. Eine Vorstellung, die heute für viele fremd ist, dass es so etwas gibt oder gab. Das ist nach der Säkularisation ein 1841 von Düsseldorfer Künstlern aufgebauter Verein, der nichts anderes tat, als in Stahlstichen Bilder, die sie selber gemalt hatten, nachstechen zu lassen, um Gebetbuchbilder zu schaffen, die unter die Leute kamen. Also hohe Auflagen mit dem Interesse zu popularisieren. Und in dieser Zeit ganz selbstverständlich auch dieser Martin, der dazugehört. Denn Düsseldorf gehört zum Martinsland. Zum ganz entscheidenden Martinsland, denn wenn wir heute sagen, dass unser Martinsbrauchtum uralt ist, dann ist das eine rheinische Zeiteinschätzung. Sie wissen, uralt ist dreimal gemacht im Rheinland. Und hier, dieses Martinsbrauchtum, das wir heute haben, das kommt aus dem vergangenen Jahrhundert und ist überhaupt nicht älter. Ich werde Ihnen das mal zeigen, wie das vorher gewesen ist und wie das aussah. Und warum wir klug beraten sind, wenn wir vorsichtiger formulieren in solchen Fällen. Aber gezeigt wird hier eine Art von Mantelteilung, die ich Sie bitte noch einmal sich gut zu merken, denn der Bettler steht in einer ganz bestimmten Position. Der Bettler steht nicht neben dem Pferd oder hinter oder vor dem Mantel, er steht unter dem Mantel. Und das hat einen ganz besonderen Sinn. Er steht erst unter dem Mantel und dann bekommt er die Hälfte des Mantels. Warum das so ist, werde ich Ihnen im Verlauf des Abends noch etwas zeigen. Was ich mir vorgenommen habe, ich bin aus Schulzeiten gewöhnt, dass es klug ist, den Offenbarungseid immer am Anfang zu liefern. Also ich würde Ihnen ganz kurz was zum Biografischen sagen, etwas zur Überlieferung sagen, zum Brauchtum, wie es heute gilt, aber dann Ihnen versuchen zu erläutern, warum das eigentlich so genial ist, was hinter diesem Martin steckt, die Ikonografie, seine Verortung im Kalender und die mit ihm verbundene Adventsquadragese, also das 40-tägige Fasten vor Weihnachten, was wir im 17. Jahrhundert umgetauscht haben gegen 4 Wochen Adventzeit, die in der Gegenwart mit allem, was zu tun hat, mit Fasten aber auf gar keinen Fall, wenn ich das richtig beobachte. Dann zu Martin ein paar neue Aspekte, die man vielleicht sehen muss und sehen kann. Es gibt eine ganz interessante Geschichte, die für die gegenwärtige Pastoral vielleicht einmal fruchtbar gemacht werden kann. Und ich will die Frage auch nicht aussitzen, was ist denn mit denen, die den Martin streichen und dann nur noch mit den Lampions durch die Gegend laufen. Was für einen Sinn macht das? Wie kann man damit umgehen? Also, zum Leben. Der Martin ist Sohn eines römischen Offiziers, der aus der Gegend von Genua kam. Der war versetzt, er war in dem Gebiet, das heute Ungarn ist, Pannonien hieß das. Dort wird Martin geboren, er wächst aber in Pavia auf. Es ist damals üblich gewesen, dass die Söhne von Offizieren Soldat werden mussten. Das war Gesetz. Und zwar nicht, wenn sie nach unserem Empfinden erwachsen waren, sondern er musste mit 15 seinen Dienst antreten. Mit 15 wurde er eingezogen. Es kennzeichnet diesen Martin, dass er eigentlich nicht Soldat werden wollte. Er war auf dem Weg zur Taufe, wollte sich vorbereiten, um getauft zu werden und wollte in eine ganz andere Richtung. Aber sein Vater hat ihn wahrscheinlich nicht ohne Grund Martin genannt, denn Martin kommt von Mars. Der zu Mars gehörige ist das, was in dem Wort Martin steckt. Das heißt, der Vater war ein richtiger Soldatenkopf. Und die Idee des Jungen, jetzt sich taufen zu lassen und Christ zu werden, das war natürlich gegen die Grundsätze des Vaters. Das kam überhaupt nicht in Frage. Als Martin aus dem Militärdienst entlassen wird, später, versucht er, seine Eltern zu Christen zu machen. Es gelingt ihm nur bei seiner Mutter. Sein Vater hat Widerstand geleistet bis aufs Sterbebett. Der ist das geblieben, was er war. Jedenfalls Martin wird Soldat. Und auch das ist kennzeichnend für ihn. Der geht nicht zu irgendeiner Feld-, Wald- und Wiesentruppe und versucht, an Lau Lenz zu schieben, sondern er geht zur Eliteeinheit, zur kaiserlichen Garde, und er ist dort innerhalb kürzester Zeit Offizier. Das heißt, er muss schon was auf die Beine gestellt haben, dass er das bekommt. Und er ist dann eingesetzt in Gallien, das die Römer ja erobert hatten, und in Gallien, in Amiens, passiert diese Geschichte mit der Mantelteilung. Das ist wahrscheinlich 334. So genau wissen wir das nicht. Das können wir nur so versuchen einzuordnen. 51 erst wird Martin dann getauft und 56 darf er den Militärdienst verlassen. Das heißt also 25 Jahre, dann ist er Veteran und dann darf er gehen. Also da bekam man etwas früher die Rente, als man sie heute bekommt. Martin ist dann auf einem Weg, er will Einsiedler werden, Mönch werden, und in diesem Zusammenhang ist er der Gründer des ersten Klosters im nordwestlichen Europa. Ligouger ist das erste Kloster, das es gibt, übrigens auch typisch für ihn. Er wollte gar kein Kloster gründen, sondern er wollte als Einsiedler leben. Aber es gab ein paar andere, die wollten dann auch wie er als Einsiedler leben. Und dann merkten sie, verdammt, das können wir uns etwas leichter machen, wenn wir alle zusammen kochen und nicht jeder für sich kocht und für sich die Häuser baut. Dann machen wir das doch in Form des Klosters. Das erste Kloster in Ligouger. Übrigens der Grund dafür, dass sie bis zum heutigen Tag nahezu kein Benediktinerkloster auf dieser Welt treffen, wo es keine Darstellung von Martin gibt. Er gilt als Mönchsvater unter den Ordensleuten und wird also hoch verehrt. Das erste Kloster dort, dann die Bischofsweihe 372, übrigens auch in einer Art und Weise, wie wir das uns heute manchmal wünschen würden. Der Bischof wird nicht vom Papst ernannt, sondern der Bischof wird von den Mitbischöfen und den Christen des Bistums ernannt. Beide zusammen und keiner gegen den anderen. Also die Bischöfe versuchen zwar immer auch damals schon, die Leute zu übergehen, aber die Leute haben sich nicht übergehen lassen. Zeigt sich gerade bei Martin, denn die Bischöfe wollten so einen Typen wie diesen Martin nicht. Das ist einer, der in der Höhle lebte, der also nicht schön schnieke gekleidet war und fürstlich zu Hause speiste, sondern ärmlich lebte, arm lebte. Das war den Bischöfen der damaligen Zeit, die sich so als Kulturbürokraten empfanden, war das völlig fremd. Deshalb hat es da kräftige Auseinandersetzungen gegeben. Er wird dann trotzdem zum Bischof geweiht und das Erste, was er macht, ist zu sagen, also ich will aber so weiterleben wie vorher auch, ich baue mir eine eigene Mönchszelle. Es passiert wieder das Gleiche, aus der einen Zelle werden mehrere, es entsteht ein neues Kloster Marmoutier. Martin lebt in einer Zeit, wo die Wende eingetreten war, das sogenannte Mailander Edikt 313, das das Christentum als legitime Religion im Römischen Reich anerkannte. Aber so einfach war das nicht, von schwarz nach weiß zu kommen, sondern auf dieser Grenzsituation gab es dann immer wieder irgendwelche Entwicklungen von Kaisern, die dann etwas anderes wollten und taten. Berüchtigt ist der Julian Apostata, also der Abständige, der wieder zum Heidentum zurück wollte. Aber die anderen sind nicht viel besser. Nicht einer, der nicht durch Mord glänzte. Die meisten haben ihre Vorgänger um die Ecke gebracht, um dann an die Macht zu kommen. Und es dauerte nicht lang, dann passierte ihnen das Gleiche. Also es war sehr abwechslungsreich in dieser Zeit. Und deshalb hat der Martin sich von diesen Typen ziemlich ferngehalten. Er wollte mit den Kaisern nichts zu tun haben. Die hatten Dreck an den Fingern, Blut an den Fingern. Und deshalb machte er einen großen Bogen herum. Bis eine Situation eintrat, das ist die, die verbunden ist mit Priscillian. Das ist ein Bischof gewesen, der anders lebte als die anderen Bischöfe. Erstens, er lebte zölibatär. Zweitens, er lebte in Gemeinschaft mit Leuten, Männern und Frauen, die ebenfalls zölibatär lebten. Und was passiert? Die Herren Bischöfe empfinden dies als Sakrileg, als schandhaft. Und was machen sie? Sie sagen nicht, wir setzen uns zu Gericht über ihn, sondern sie gingen zum heidnischen Kaiser und zeigten Priscillian und seine Anhänger als Gotteslästerer an. Und das ist die Situation, wo Martin sagte, verdammt, jetzt kann ich nicht anders. Jetzt gehe ich zum Kaiser. Und er residierte in Trier damals. Und er geht nach Trier und versucht, sich für Priscillian einzusetzen. Es wird ihm versprochen, dass Priscillian nichts passiert. Und er bekommt dann mit, dass Priscillian doch hingerichtet wird. Im römischen Zirkus in Trier wird er und werden seine Anhänger geköpft. Das macht ihn so ein, wie soll ich das mal sagen, nicht hinterlistig, nicht hinterfotzig, aber jemand mit einem Gespür für Witz und Ironie gewesen sein muss, merken Sie auch im Zusammenhang mit Priscillian. Er wird beim Kaiser zu Tisch geladen und Sie kennen das heute noch aus Italien. Unsere Nachbarn sind sehr geschickt in der Art der Inszenierung, etwas in Szene zu setzen. Und das konnte man damals auch schon. Der Kaiser trinkt als erster aus seinem Pokal Wein und nimmt den Pokal und überreicht ihn dem heiligen Martin nach dem Motto, dann kriegst du den von dem wieder und das adelt dich. Und der Martin wollte genau das nicht. Er musste aus dem Pokal trinken und überlegte, was machst du denn jetzt? Und dann sagte dem Kaiser, du wirst doch sicherlich verstehen, dass ich den Pokal an den Vertreter Christi erst einmal weiterreiche. Das war der Priester, der ihn begleitete. Und so hat er den Kaiser ausgetrickst auf diese Art und Weise. Das ist die eine Geschichte, die man erzählen kann, um zu zeigen, dass er, sag mal, ein kleiner Pfiffikus in diesen Dingen war. Noch viel schöner finde ich die Geschichte, als er gestorben war und zu Grabe getragen wird. Da lebten in diesem Ort, halt wo das Ganze passierte, lebten zwei, die vom Betteln überlebten. Der eine war blind, der andere war lahm. Der Lahme saß auf dem Blinden und doppeltes Leid bringt mindestens doppelten Backschisch. Ne? So waren die zwei unterwegs. Und als der Martin zu Grabe getragen wurde, sagten die, Mensch, wir verschwinden lieber in eine Ecke der Stadt, wo dieser Trauerzug nicht vorbeikommt. Wer weiß, was der mit uns noch anstellt in dieser Situation. Und sie versuchten sich zu verdrücken und was passiert ihnen? Prompt laufen sie dem Trauerzug entgegen und es macht Pick und beide sind geheilt. Obwohl sie es nicht sein wollten, geheilt, von da an mussten sie arbeiten. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zeichen gewesen. Was wir von Martin wissen, haben wir in fast grundlegender Form aus einer Schrift, die noch zu seinen Lebzeiten entsteht. 395 fängt Sulpicius Severus an, das Leben des heiligen Martin zu beschreiben. Nach antiken Vorlagen ist das eine Vita. Es ist die erste heiligen Vita, die es im Christentum gibt und das Vorbild von allen anderen heiligen Viten, die später entstanden sind. Sulpicius Severus versucht in dieser Schrift, natürlich nicht völlig uneigennützig, sondern mit einer bestimmten Absicht darzustellen, warum denn die Priester und die Bischöfe zölibatär leben sollen. Er gehörte auch zu dieser Denkrichtung und tut etwas, was im Widerspruch zu seiner Zeit stand. Das ist etwas, was mich immer mit Freude erfüllt, wenn ich mit Bischöfen streite über die Frage des Zölibates, dass es die Bischöfe waren, die ursprünglich gegen den Zölibat gekämpft haben, bis in das 4., 5. Jahrhundert, und dass in der Zeit von Martin es sich das erste Mal zeigt, dass es dann auch andere gibt, die für Zölibat sind. Vorher waren sie alle dagegen. Also es ist so, ich muss sagen, es ist vielleicht mein schlechter Charakter, der mich dazu bringt, daran Freude zu haben. Aus dieser einen Heiligen Vita werden dann im Laufe der Jahrzehnte mehr. Zu der ersten kommt eine von Paulinus von Petricordia, dann eine immerhin von Gregor von Tours, einer der Nachfolger von Martin, und dann Venantius Fortunatus, die alle andere Akzente setzen, ergänzen und je weiter sie von Martin weg sind, auch desto freier werden in dem, was sie da beschreiben. Das ist nun mal so. Das haben Sie heute auch, wenn irgendetwas passiert, wenn es erst in der Nachrichtenagentur steht und dann in der Bildzeitung, da klaffen doch ziemliche Unterschiede zwischen dem, was es da gibt. Das erste Bild, das ich Ihnen gezeigt habe, schwarz-weiß, das war ein Stahlstich. Und hier diese Vorlage, die habe ich in diesem Jahr nach viel, viel Mühe in einer süddeutschen Gemeinde ausgegraben. Das ist die Vorlage zu diesem Stahlstich gewesen. Ist bis jetzt unbekannt. Sie sind die Ersten, die das jetzt sehen, dass es da auch eine Vorlage gab. Das Entscheidende bei Martin, das ihn dann prägt, ist diese Mantelteilung, was wir auch als solche bezeichnen. Das Erste, was man heute sagen muss, vor allen Dingen, wenn man es Kindern erzählt, dass Mäntel früher anders aussahen als heute und dass man das nicht mit dem eigenen Wintermantel nachvollziehen kann, sondern dass das eine Art von Wolldecke war, die man um sich schlang und die man natürlich bequemer teilen kann als ein normaler Mantel. Das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, man muss sich die Inszenierung hier anschauen, wie das Ganze dargestellt wird. Der Heilige sitzt nicht auf einem x-beliebigen Pferd, sondern der Heilige sitzt auf einem Schimmel, denn das Tier, auf dem er sitzt, muss darstellen, wer er ist. Der Heilige ist rein, sauber. Er ist jemand, der der Heiligkeit zustrebt oder sich als heilig erwiesen hat. Deshalb kann er auf keinem anderen Pferd sitzen als auf einem weißen. Prägen Sie sich das Bild mal ein, denn wir kommen gleich noch einmal auf dieses Bild zurück und dann werde ich Ihnen zeigen, woher das Bild geklaut ist. Denn dieses Bild hat einen Vorläufer, der spannend und interessant ist. Diese Mantelteilung macht ja dann mehr oder minder den Ruhm des Martins aus. Man feiert diesen Martin vor allen Dingen in allen fränkischen Gebieten. Und das hier alles war mal etwas, was zu Franken gehörte, zu dem alten fränkischen Reich. Und die Liturgie des Tages, der 11.11., an dem man Martin feiert, beginnt am 10.11. Der Tag beginnt liturgisch mit dem Sonnenuntergang des Vortages, nicht um Mitternacht. Wenn Sie wollen, müssen Sie sich das einmal beim Kabbalat Shabbat, also dem Freitagabend-Gottesdienst in der Synagoge, anschauen, wo während des Gottesdienstes die Gemeinde aufsteht, sich zum Mittelgang hinwendet, denn symbolisch zieht die Königin Shabbat in die Synagoge ein und alle verneigen sich vor dem Schabbat. Das Gleiche gibt es bei uns. Bei uns beginnt der Tag eben auch mit dem Sonnenuntergang des Vortages, sonst könnten wir samstags keine Sonntagsmesse besuchen. Ja? Und bei besonderen Festen begann dieser Tag mit einer Lichterprozession in der Kirche, einem Luzernarium. Diese Lichterprozession war Anlass für die Prediger, an diesem Tag den Leuten in der Kirche zu sagen, wisst ihr was? Ihr müsst genauso sein wie das Licht hier in der Kirche. Ihr müsst Licht in der Dunkelheit sein. Das war das, was diesen Tag prägte. Und was machten die Leute? Licht. Man machte Feuer, ein großes Feuer. Das war das Martinsfeuer. Und da man so ein Feuer nicht eben mal so macht, sondern man braucht ja was dazu, dafür hat man Kinder, die gehen Holz sammeln. So fängt das Kripschen, das Schnörzen, das Heischen an, was heute noch zu Martin gehört. Das heißt, man ging dieses Holz sammeln, das man fürs Feuer brauchte. Und wenn man dann von den Leuten was geschenkt bekam, ein paar Süßigkeiten, Apfel oder so, man kann die Leute ja nicht enttäuschen und sagen, behalt das. Nein, das nimmt man mit. Wenn das Feuer brennt, dann kann man nicht nur singen, man kann auch dabei essen und trinken. So kommt dieses Brauchtum zustande, aber im Zentrum steht dieses Martinsfeuer. Sie finden dies dann auch dargestellt im Laufe der Jahrhunderte. Hier ist das 16. Jahrhundert. Und Sie sehen auch die Problematik, die damit verbunden ist. Ein solches Feuer innerhalb einer Ortschaft, die aus Holzhäusern besteht, war etwas, was die Obrigkeit natürlich sehr ungern sah, was dazu führte, dass die Obrigkeit immer schärfer auf diese Macht ins Feuer reagierte und versuchte, sie abzuschaffen, wo immer sie konnten. Und die Kritik der Zeit, auch hier Anfang des 17. Jahrhunderts, in dieser Darstellung sehen Sie, bei dieser ganzen Martinsfeierlichkeit, die aus Fressen, Saufen, Tanzen und Springen besteht, ist der Martin so weit an den Rand gerutscht, dass eigentlich keiner mehr sich um die Mantelteilung kümmert. Das ist also völlig uninteressant geworden. Das andere ist viel wichtiger, Jubel, Trubel und Heiterkeit. Das Teilchen essen in Ruhe und den Frieden und etwas trinken. Wir haben uns immer darüber gewundert, dass der Martinstag, also der offizielle Gedenktag des heiligen Martin, nicht auf seinen Todestag fällt. Es müsste ja eigentlich der 8.11. sein. Nein, es ist der Tag seiner Beisetzung, der 11.11. Und über Jahrhunderte haben die Leute mit Schultern gezuckt auf die Frage, ja, warum ist das denn so? Ja, das ist einfach so. Wir wissen es heute etwas besser. Denn es gibt nicht nur ein Erntedankfest, das wir auch heute noch feiern, sondern es gab in dieser Zeit, also im frühen Mittelalter, gab es ein zweites Erntedankfest. Es reicht ja nicht, dass man etwas geerntet hat und in der Scheuer. Man muss es ja auch verarbeiten, damit man es essen und trinken kann. Das zweite Erntedankfest, das hält fest, die Ernte ist verarbeitet, die Feldarbeit ist zu Ende und drittens, das Personal hat frei. Das Personal kann wechseln oder hat Ferien. Es hieß so schön, die Schlenkertage. Können Sie sich vorstellen, wie die Magd schlenkernd mit der Tasche vom Hof zieht, mal nicht arbeiten zu müssen. Das ist das, was dieses Fest kennzeichnet. Und es gab etwas, was wir heute noch kennen. Es heißt heute aber nicht mehr Martinsminne, also der neue Wein. Heute heißt das Beaujolais Primeur. Es klingt viel schöner, aber es ist genau das Gleiche. Es ist der neue Wein, den man zum ersten Mal trinken kann. Der gehört eben zu diesem Fest. Und der Gedächtnistag von Martin ist mit diesem Fest so verwoben, dass wir es über Jahrhunderte nicht mehr auseinandergekriegt haben. Wir haben immer gedacht, das müsste so sein. Sondern dieses zweite Erntedankfest und Martin ist völlig miteinander verwachsen. Und es gibt ein Element, an dem Sie das ganz deutlich sehen können. Dieses Tierchen heißt Martinsgans. Völlig falsche Bezeichnung. Die Bezeichnung Martinsgans, die hat es zwar gegeben, weil diese Gans irgendwas mit Martin wohl zu tun hat, aber die Legende von den Gänsen, die den Martin verraten haben und dafür gesorgt haben, dass er Bischof wird, entsteht erst im 14. Jahrhundert. Und das 14. Jahrhundert hat nicht mehr verstanden, woher die Gänse kommen. Denn das 14. Jahrhundert sagt, naja, sie haben den Martin verraten und dafür müssen sie sterben. Nichts da. Sie hätten das Bundesverdienstkreuz kriegen müssen dafür, dass sie gesorgt haben, dass Martin Bischof wird. Das ist völlig falsch gedacht. Die Martinsgänse sind viel älter. Denn sie hießen ursprünglich nicht Martinsgänse, sondern Pachtgänse. Dieser Tag war der Tag, an dem die kleinen Bauern, die von dem Großbauer Land gepachtet hatten, ihre Pacht bezahlen mussten. Und die bezahlte man nicht mit Geld, sondern mit Lebensmitteln. Und das Beste, was es zu diesem Zeitpunkt gab, das waren die fetten Gänse. Die konnte man schlachten zu diesem Termin. Deshalb wurde mit Martinsgänsen bezahlt. Pachtgänse, die dann zu dem Namen Martinsgans wurden. Und die Art und Weise, wie wir heute Martin feiern mit Martinszug, ist im Rheinland natürlich uralt, entsteht aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vorher wird Martin genau so hier gefeiert. Das hier ist das Martinsmännchen. Ein größerer Junge nimmt einen kleineren auf die Schulter. Hier hat er eine Krone auf, das soll wahrscheinlich auch eine Mitra sein. Das ist jedenfalls der Martin, der hier dabei ist. Links und rechts wird er begleitet von welchen, die Fackeln tragen. Ursprünglich so richtige Fackeln, wie die Soldaten das, wenn sie irgendwie, wie heißt das beim Militär, wenn sie da irgendjemanden in die Pensionierung begleiten, mit richtigen Pechfackeln. Hier sind es schon andere, also geschützte Zapfenstreicher. Ich kenne mich da nicht aus. Ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Jedenfalls hier in dieser Form. Das war die Gruppe, die loszog, um das Holz zu sammeln für das Martinsfeuer. Und hier ist es dargestellt auf dem Marktplatz in Düsseldorf vor dem Rathaus. Hier, das ist der Jan Wellem. Dem haben sie das Denkmal etwas verkleinert da oben, aber er ist trotzdem mit seinem Gaul da oben stehen geblieben. Hier eben diese alte Vorstellung, die man hatte und die dazugehört. Hier das Martinsmännchen Heischegang. Das ändert sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nämlich, und das ist ein hübscher Beleg dafür, dass auch Düsseldorfer was von Kölnern lernen können, die Düsseldorfer bekamen mit, dass es zu Karneval in Köln einen Zug der Menschen gab, die Karneval feierten. Das hatte den großen Vorteil, dass man aus dem Chaos an einem Platz eine Bewegung machen konnte, die auch wieder verschwand. Auf die gleiche Idee kamen die Düsseldorfer und sagten sich, na gut, dann machen wir eben einen Martinszug. Und wir setzen den Martin aufs Pferd, natürlich auf einen Schimmel, wenn man hier sehen kann, und der zieht mit. Das waren die ersten Jahre. Das, was dazugehört war, es wurden Papierfackeln, Lampions gemacht, die ursprünglich nur Licht waren, die dann später gebastelt wurden, die irgendwelche Elemente darstellten und zeigten. Und dann kamen auch die Rüben dazu, Rüben, die man als Fackeln baute, die den Vorteil hatten, nichts zu kosten, weil die konnte man auf den Feldern klauen gehen. Das habe ich nach dem Krieg auch noch so gemacht. Zumal, wo kein Geld da war, waren aber dann die Rüben. Es gibt eine Stadt hier in Deutschland, die das bis zum heutigen Tag beibehält, die ganze Tradition. Der ganze Martinszug wird nur mit Rübenfackeln durchgeführt. Das ist Bocholt. Und da es diese Rüben, aus denen man das machen kann, heute nicht mehr gibt, die sind kleiner, diese Futterrüben, geht die Stadt Bocholt hin und lässt jedes Jahr ein Feld mit den alten Futterrüben anlegen, sodass für alle Kinder diese Rüben zur Verfügung stehen. Finde ich ganz toll. Nach ein paar Jahren ist man dazu gekommen und hat diesen Bischof auf dem Pferd ersetzt durch den Soldaten, den man unterwegs anhalten lässt, wo er auf den Bettler trifft und wo der Mantel geteilt werden kann. Das ist das, was die Altvorderen mal Biblia Pauperum genannt haben. Also Darstellung von Heilsereignissen durch Bilder für Leute, die nicht lesen und schreiben können. Und das ist das, was heute noch passiert, beziehungsweise heute ist das Skription übrig geblieben. Und wenn Sie sich mal die Fackeln ansehen, die wenigsten Fackeln heute haben noch irgendwas mit Martin zu tun. Das sind abgewrackte Käsedosen oder sonst irgendetwas, die dann ziemlich bunt daherkommen. Immerhin noch besser als Kürbisse, die irgendwelche Fratzen darstellen. Das hat es auch schon gegeben bei St. Martin, bis hin zu dem Alternativen. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber wir können festhalten, die Lichtsymbolik des Luzinariums, die führt zum Martinsfeuer. Die Martinsfackel, Martinszug, Mantelteilung kommt erst im 19. Jahrhundert auf. Und der Witz ist eigentlich, das Martinsfeuer soll eigentlich ein Symbol sein. Was die Leute nicht verstanden haben, ist, dass gesagt wird, ihr sollt ein Licht sein für andere. Sie haben verstanden, macht Licht an für andere. Also Licht haben und Licht sein sind zwei Unterschiede. Und was man heute klugerweise den Kindern beibringen muss, ist, dass man das Licht zwar zeigen kann, aber dass das ein Symbol ist dafür, dass man selber Licht sein soll. Das kommt nicht immer rüber. Und es müsste ihnen zeigen, dass dieser Martin nicht einfach nur eine Figur ist, sondern der wird zu einer Bedeutung, weil er etwas sieht, was die anderen seiner Zeit nicht gesehen haben. Dass ein Armer, der existiert, eine Aufgabe für ihn ist. Der sagt nicht, das macht die Caritas, die kommt demnächst mal vorbei, sondern er sagt, das ist die mir gestellte Aufgabe und ich versuche sie zu lösen. Und das tut er, obwohl er noch nicht Christ ist. Er war gar nicht getauft zu diesem Zeitpunkt. Das Feuer ist symbolisch, es leuchtet und es wärmt und es verbraucht sich im Dienst für andere. Alles Hinweise, die ein wenig zeigen sollen, wie soll der Christ leben. Der Christ soll einer sein, der für andere da ist. Er soll sich dabei nicht vergessen, aber sich nicht so in den Vordergrund stellen, dass er den anderen nicht sieht und mitbekommt. Also unser Licht haben soll unser Licht sein, nicht verdecken. Hier sehen Sie noch einmal die Mantelteilung. Hier in klassischen Darstellungen, das rechte ist Schongauer, das linke ist Dürer. Es gibt nahezu bis in die Gegenwart keinen Künstler, der Martin nicht dargestellt hätte. Dafür ist das Bild einfach viel zu plastisch. Aber was Sie hier ganz deutlich sehen, ist das, was Sie bei dem ersten Martinsbild auch schon gesehen haben. Der Bettler steht unter dem Mantel und dann erst wird der Mantel geteilt. Was sich dahinter versteckt, ist ein alter Brauch. Sub pallio cooperire hieß im römischen Reich und im römischen Recht, der Brauch, einen Patron anzunehmen. Wenn ich zu einem Adligen oder wem sagte, pass mal auf, du bist der, der für mich da sein soll, du sollst mich schützen. Ich habe dann auch bestimmte Dienste ihm gegenüber zu erfüllen, aber die Idee des Patrons ist, er ist für mich zuständig und muss mir Schutz gewähren. Dann zeigt er dies öffentlich dadurch, dass er den Mantel über mich hält. Unter dem Mantel bergen. Das ist das Bild, aus dem bei uns der Schutzmantel entsteht. Der Schutzmantel Mariens. Unter deinem Schutz und Schirm stehen wir, o heilige Gottesgebär, ein. Das ist genau dieses Bild, das dann übernommen wird. Hier haben Sie das in dieser Form. Sie sehen, der Bettler ist unter dem Mantel, er nimmt Martin als Patron an und weil es sein Patron ist, bekommt er die Hälfte des Mantels. So denken die Menschen. Und rechts haben sie die Darstellung in der Form, wie sie in der Legende von Sulpicius Severus steht. Da ist von keinem Pferd die Rede. Er trifft vor den Stadttoren den Armen und es heißt nicht, dass er dabei auf dem Pferd gesessen hat. Deshalb stellen ihn auch die Leute ohne dieses Pferd dar. Zur Zeit von Dürer war das völlig unmöglich, denn der Knabe heißt doch nicht ohne Grund Ritter. Also ein römischer Offizier ist einem Ritter gleich und der Ritter heißt doch Ritter, weil er reitet. Also muss er auch ein Pferd haben. Und so kommt Martin auf das Pferd und das ist dann das Bild, das uns bis in die Gegenwart überliefert wird, was dazugehört. Was man auch dann klugerweise erläutern muss, ist, was ist das eigentlich, Mantelteilung? Zunächst mal ist das Verlust. Wenn ich einen Mantel teile, dann habe ich für mich nur noch einen halben übrig. Also teilen ist Verlustgeschäft, nicht klug. Das zweite ist aber, das Ganze hat auch eine soziale Ebene. Da ist der Verlust plötzlich Gewinn, denn ich kann einem anderen das Leben erhalten oder zumindest lebenswert machen. Ich kann teilen und dieses Teilen heißt, ich beweise mich als ein Mensch, der weiß, dass dass er nicht alleine auf dieser Welt ist. Christliches Teilen geht nochmal eine Stufe weiter, denn das christliche Teilen, das geht davon aus, dass der andere mein Bruder oder meine Schwester ist. Wir sind deshalb Brüder und Schwester, weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Und dieser Vater verlangt von mir, dass ich keinen darben lasse, sondern dass ich dafür sorge, dass der andere mindestens das hat, was ich auch habe. Also er muss nicht mehr haben, er muss auch nicht weniger haben, aber er soll sein Auskommen haben. Und das heißt, der Christ weiß, dass alles, was er hat, Geschenk ist. Alles. Und an diesem Geschenk soll er die anderen teilnehmen lassen. Das ist christliches Schenken. Übrigens gibt es das als lateinischen Begriff, das Geschenk ist ein Superadditum, das, was darüber hinaus gegeben wird. Was ich zum Lebensunterhalt brauche, ist normal, das ist kein Geschenk. Aber wenn ich etwas bekomme, ist es das, was über das Normale hinausgeht, das Superadditum. Und wo kommt dieses Bild des Mantelteilens her? Was Sie hier sehen, ist ein römischer Grabstein für einen Offizier. Und der Offizier sitzt auf seinem tänzelnden Pferd mit einem Speer in der Hand, mit dem er gerade seinen Gegner um die Ecke gebracht hat. Das ist die Siegerpose des römischen Soldaten. Das ist ein Machtmensch. Das ist der Soldat des Kaisers, der Macht ausübt und deshalb Leben nehmen darf. Und genau dieses Bild übernimmt man, aber das Machtinstrument Schwert ist hier nicht mehr dazu da, um Leben zu nehmen, sondern Leben zu erhalten. Das, was er weitergibt, ist das, was ihm gehört, ein Teil von sich, nämlich den Mantel. Das ist übrigens hier die bedeutendste Machtdarstellung, die es in Europa überhaupt gibt, in Bassenheim bei Koblenz, der sogenannte Bassenheimer Reiter. Der Bassenheimer Reiter ist ursprünglich ein Teil des Lettners im Dom von Mainz. Und als der Lettner abgerissen wird, eine der üblichen Kirchenreformen, der Lettner muss weg, die Kommunionbank muss hin. Heute sind die Kommunionbänke auch schon wieder weg. Ne? Man muss das mal historisch sehen, wie sich sowas entwickelt. Da lagen diese Kunstwerke da herum. Und das ist immerhin gemacht vom Naumburger Meister. Das ist der Picasso hoch 2 des 12. Jahrhunderts, der dies hier gemacht hat. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Also ein Halbrelief, das fast vollplastisch ausgearbeitet ist, das die ganze Dynamik zeigt auf diesem kurzen Feld. Die Bewegung geht nach rechts, er geht zurück, geht ein auf diesen Bettler. Man sieht sich in die Augen, der Hochstehende bewegt sich auf der gleichen Ebene wie der Bettler und man teilt miteinander. Das ist eine völlig revolutionäre Darstellungsart für die damalige Zeit. Wenn Sie es sich mal anschauen wollen, die Herren von Bassenheim, Walport Bassenheim heißt die Familie, die hatten immer schon ein bisschen mehr Geld als andere Leute und einer von denen saß auch im Domkapitel von Mainz und als der Lettner da herumflog in Einzelteilen, hat er das schöne Stück eingepackt und mit nach Hause genommen, denn seine Kirche war eine Machtdienstkirche. Und dann hing das Ding jahrhundertelang an der Außenmauer draußen, war eingemauert und löste sich langsam in Einzelteile auf, bis der Denkmalschutz kam und sagte, um Gottes Willen, das Ding muss gerettet werden. Seitdem ist es in der Kirche innen drin über einem Seitenaltar angebracht. Lohnt sich auf jeden Fall anzusehen. Es gibt nichts Vergleichbares in der Kunst zu dieser Darstellung. Also, die Folge ist sein Gedächtnistag, nicht sein Todestag, sondern der Tag seiner Beisetzung, was übrigens zu dem Begriff Martini führte. Man muss sich klar machen, dass unsere Vorfahren die Tage nicht nach Daten nannten. Der 11.11. war für unsere Vorfahren überhaupt kein Begriff, aber Martini war ein Begriff. Und für Leute, die nicht lesen und schreiben konnten und trotzdem einen Kalender hatten, war an diesem Tag im Kalender eine aufgespießte Gans zu sehen. Das war eben Martini. Und so merkte man sich das. Das ist der Bauernfeiertag, Personalwechsel, zweites Erntedankfest und dieses Martinsgedächtnis und das Bauernfest, die haben geheiratet und gingen ineinander auf und waren eins und deshalb bis heute. Und dann passiert etwas, da kam man auf die Idee und sagte, wenn wir 40 Tage vor Ostern uns vorbereiten auf Ostern, warum machen wir das nicht mit Weihnachten auch? 40 Tage Fastenzeit vor Weihnachten, Quadragese, die 40 Tage, die Adventsquadragese. Und als man das einführte, wurde Martini zum Schwellenfest. Und Schwellenfest heißt, verdammt, wir dürfen noch einmal alles das machen, was wir 40 Tage nachher nicht machen dürfen. Vergleichbar Karneval, Fastnacht. Genau die gleiche Situation. Wir können noch mal einen drauf machen. Und danach ist Schluss. Dann nur noch Sack und Asche. Und so bekommt Martin diesen Geschmack, dass man an diesem Tag richtig feiern darf und einen drauf machen. Und das hat Martin eigentlich bis heute beibehalten. Im 17. Jahrhundert löst sich diese Adventsquadragese langsam auf und wird ersetzt durch die 4 Wochen Adventzeit, die 4 Sonntage. Übrigens auch nicht auf der ganzen Welt. Es gibt in Südeuropa auch Adventphasen, die sind 5 oder 6 Wochen lang. Bei uns haben wir schon die 4 Wochen Schwierigkeiten, die überhaupt als Advent zu begreifen, denn die ganzen Schokofiguren und das Weihnachtsgebäck, das ist ja im September schon in den Läden. Und ich stehe immer fasziniert davor zu sehen, dass die Leute sich nicht beherrschen können und sagen können, das gehört zu einer bestimmten Zeit. Weihnachten können die keine Plätzchen mehr sehen, weil sie haben sich vorher schon derartig vollgefressen mit dem Zeug, dass sie nachher damit nichts mehr anfangen können. Sie betrügen sich selber um den Genuss. Jedes Ding braucht seinen Ort und seine Zeit. Und es gehört irgendwo hin und es ist klug, dies beizubehalten und sich zu beherrschen oder zu befrauen, je nachdem, wie sie es haben möchten. Also, Martin ist nicht untergegangen bei allen Versuchen, dieses Martinsbrauchtum als unschicklich oder als gefährlich zu verdrängen, bleibt es erhalten. Es ist für mich interessant, in dem Krieg 1870-71, Deutsch-Französischen Krieg, da sind die Soldaten aus Düsseldorf, die machen einen Martinszug in den Schützengräben. Die haben sich mit den Mitteln, die sie hatten, selber Martinslampen gebastelt und zogen auf Knien durch die Schützengräben und sangen Martinslieder. Was sie daran sehen können, ist nicht, dass sie einen an der Klatsche hatten, sondern was sie sehen können, ist, dass diese Menschen mit diesem Brauchtum so verheiratet waren, dass sie es selbst im Schützengraben brauchten. Das ist das, was in der Definition des Brauchtums eine Rolle spielt mit dem Begriff der Sitte. Dieses Brauchtum wird von der Sitte erfordert. Das heißt also, da muss nicht einer kommen und sagen, erstens, zweitens, drittens, sondern das weiß eigentlich jeder, was dazugehört und man kann nicht darauf verzichten. Das ist Brauchtum im eigentlichen Sinne. Das heißt also, hier kommt es vor und im 19. Jahrhundert, was da passiert, ist auch etwas, was wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Stellen Sie sich bitte vor, 1815 wird das Rheinland von den Preußen übernommen. Du meine Güte, die fressen doch kleine Kinder. Und wenn die katholisch sind, die ganze Familie hinterher. Diese Preußen, grauenhaft. Also hat man alles das, was dezidiert katholisch ist, besonders gefördert und hat versucht, sich da zu retten. Das war Heimat, die man bildet. Wenn Sie sich die Mariensäulen im Erzbistum Köln anschauen, die entstanden sind in der Zeit, natürlich im Zusammenhang mit dem Konzil, aber das war alles Versuche, die eigene Identität darzustellen, in Stein zu meißeln, dass sie keiner klauen kann und mitnehmen kann. Wir sind wir. Wir sind die Katholiken. Und zu diesem Katholischsein gehörte das Martinsbrauchtum. Das heißt, da wo es überlebt hatte, am Niederrhein und in Düsseldorf, Sie können sagen, naja gut, das ist die unterentwickelte Gegend des Rheinlandes. Mag sein. Aber da ist es bestehen geblieben und war so stark, dass von da aus dieses Martinsbrauchtum sich so entwickelt hat, dass heute jeder meint, seit Jahrhunderten würde Martin genauso gefeiert, wie es das heute wird. Und der Hintergrund ist vieles von dem, was wir heute nicht sehen. Der Mantel von Martin hatte den Fachbegriff Chlamys. Das war der Offiziersmantel. Zur Zeit von Martin so modern, dieser Chlamys, dass der Kaiser verbieten musste, dass die Senatoren in Rom ihren eigenen Mantel, Dienstmantel, ablegten und mit der Chlamys der Offiziere herumliefen. Es gibt eine überlieferte Verordnung des Kaisers, der den Senatoren verbietet, die Chlamys zu tragen. Hier in dieser Gegend gibt es keinen Ort am Niederrhein ohne eine Martinskirche. Die alten Orte. Frimmersdorf gehört heute zu Grevenbruch, hat eine Martinskirche. Nettesheim hat eine Martinskirche und so weiter. Sie können das überall festlegen, wo das gehört. Wo Franken waren, gab es Martinskirchen. Die Erinnerung daran, dass man hier zu Hause ist. Und die Franken haben das überall betrieben. Sie haben überall Martinskirchen gegründet. Sie haben Gebiete nach Martin benannt. Und das in jeder Menge, selbst in ihren Kolonien später, überall die entsprechende Verbindung zum heiligen Martin gehalten. Das heißt, dieser Martin ist durch diese eigenartige Kombination zwischen Jahreszeit und christlicher Nächstenliebe, also als Ikone für diese Nächstenliebe, das, was die Mutter Teresa heute darstellt, als jemand, der versinnbildlicht die Liebe des Nächsten, das war mal Martin. Und das wird ausgedrückt in seiner Ikonografie. Das ist hier vorhanden. Und ich lege Wert auf die Feststellung, dass Martin genau das Gegenmodell ist zu einer Entwicklung, die wir in der Gegenwart haben, wo bestimmte Kreise versuchen zu zeigen, naja, auch als Christen müssen wir eigentlich nicht so leben, dass wir andere durchfüttern oder mit Flüchtlingen so umgehen, wie Frau Merkel das mal gewollt hat, was sie ja jetzt auch nicht mehr ganz so deutlich beibehält. Hier ist klipp und klar gesagt, Martin, ich treffe auf einen, der etwas nötig hat und es ist meine Pflicht, ihm zu helfen. Da wird nicht gefragt, welche Nation, da wird nicht gefragt, bist du Akademiker oder nicht, da wird nicht gefragt, bist du selber schuld oder bist du nicht schuld. Wo Not ist, muss geholfen werden, das ist Aufgabe des Christen. Und wem ich da helfe, ist völlig egal, der steht für Christus. Das ist der Gedanke dahinter. Ich bediene Christus so, wie er es selber gesagt hat. Auch hier in diesem Fall, das war ein Besatzer der Römer. Ja, die hatten die Römer nicht eingeladen nach Gallien, ganz im Gegenteil. Die waren mit Schwert und Gewalt gekommen. Aber für Christen spielt das keine Rolle mehr. Wer Christ ist, ist nicht mehr Besatzer, sondern Christ ist Christ und er muss dies so leben. Von daher denke ich, kann man frech formulieren, teilen ist eigentlich das Zukunftsmodell, nicht behalten. Ja, im Gegensatz einer Neusser Familie, die propagiert hat, vom Utje wamert nicht, sondern vom Behalde. Familie Wehrhahn, die mit Adenauer verwandt ist, die hat diesen schönen Satz geprägt, den man als Kind im Kreis Neuss eingeprägt bekommt. Also vom Ausgeben haben wir es nicht, sondern wir haben es vom Zusammenhalten. Hier ist das Gegenteil gesagt. Das, was du mal hast und was dir im Himmel etwas nützt, also dein Haben im spirituellen Sinn, das hast du vom Ausgeben, nicht vom Behalten. Und das, was als Lehre dahinter steht, humanes Miteinander umgehen, wenn es denn auch zugleich ein christliches ist, das ist in jedem Falle besser als ein Gegeneinander, als ein sich wechselseitiges Bekämpfen. Und es gibt noch etwas, was man von Martin lernen kann. Das habe ich dieser Tage im Buch eines Kollegen entdeckt. Der Hubert Wolf, der Ordinarius für Kirchengeschichte in Münster, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Krypta. So wie die Krypta unten in der Kirche, unter der Erde, so sagt er, gibt es viele Dinge, die im Christentum versteckt sind und die es lohnt, wieder zu entdecken. Und er ist in seinem Buch all diesen Dingen mal nachgegangen, eine ganze Menge. Und ein interessantes Ding, das er aufdeckt, ist etwas, was sich bei Martin wiederfindet. Es gibt nämlich Leute, die den Status eines Virdi, eines Mann Gottes haben. Und das sind Leute, die interessanterweise, die sind nicht geweiht, die sind nicht Priester, sie sind nicht Bischof Und trotzdem können sie Wunder wirken und sie können eventuell sogar Sünden vergeben. Und er weist es an Martin nach, die Wunder, die Martin wirkt oder die durch ihn gewirkt werden, um es theologisch sauber zu sagen, die passieren alle vor seiner Bischofsweihe. Martin ist also einer, der Wunder wirken kann als Werkzeug Gottes und er vergibt Sünden in dieser Situation. Das ist nicht ungewöhnlich in dieser Zeit, es gibt Parallelfälle dazu, aber das Interessante daran ist, wenn wir das mal weiterdenken heute und wir stellen fest, dass wir plötzlich keine Pfarrer und keine Kapläne mehr haben, wie sind wir denn weiter Christen? Wie kann das gehen und funktionieren? Ist nicht auch wieder ein Modell denkbar, das es in der Antike gab, dass man bestimmte Handlungen vornehmen darf in bestimmten Situationen, ohne durch Weihe dafür beauftragt zu sein? Ich will nicht sagen, das muss so sein, aber man sollte es diskutieren. Und man wird es diskutieren müssen, wenn die Entwicklung so weiterläuft, wie sie gegenwärtig läuft. Das heißt, es läuft eigentlich nichts mehr. Das ist der Hintergrund dazu. Zum Schluss noch der Hinweis auf das, was man gegenwärtig erleben kann. Ich bekomme Briefe von Eltern, die mir schreiben, sie machen sich doch für Martin stark, jetzt müssen sie uns mal helfen. Bei uns ist das Martinsfest im Kindergarten abgeschafft worden. Wir machen jetzt nur noch ein Lichterfest. Ich sage, okay, wo waren Sie bei der Abstimmung? Dann wird schon immer peinlich. Ja, da waren Sie gerade nicht dabei. Ich sage, wo haben Sie denn dagegen protestiert? Ja, das täten Sie doch gerade im Brief bei mir. Ich sage, gut, wir zwei können jetzt einen Martinzug machen, aber das bringt nicht unbedingt so furchtbar viel. Es wäre vielleicht besser, das vor Ort mit den Leuten zu besprechen. Ja, das Argument war gewesen, es gibt ja viele, die nicht Christen sind, auch im katholischen Kindergarten, und die würde man ja jetzt fremd bestimmen. Die müssten ja plötzlich etwas feiern, was sie gar nicht interessiert. Frage ich, wenn ich mich entscheide oder entschieden werde, als Kind in einen katholischen Kindergarten zu gehen, da muss ich doch wohl damit rechnen, dass ich mit irgendwas Katholischem da konfrontiert werde. Da kann ich doch auch nicht verlangen, wenn ich einen Mercedes kaufe, dass die alles rausschmeißen, was von Mercedes ist, und da VW einbauen, nur weil mir der Mercedes dann da nicht gefällt. Also entweder so oder anders. Ja, aber das sehen die anders. Und dann wären ja noch die Muslime. Man könnte doch den Muslimen nicht zumuten, Martin zu feiern. Ich sage, liebe Frau, das, was der Martin tut, ist eine der Säulen im Islam, nämlich den Nächsten zu lieben, ihm zu helfen. Ja, aber das sehen die gar nicht so. Da muss ich sie enttäuschen. Ich habe mit den Leuten, und zwar mit der Spitze von Muslimverbänden, über diese Frage genau diskutiert, weil ich wusste, dass das kommt. Und habe, wie ist das denn bei euch? Habt ihr was dagegen? Die Antwort war, erstens, wir schicken unsere Kinder nicht ohne Grund in katholische Kindergärten. Ich sage, wo ist der Grund? Ja, der Grund ist, in den Kindergärten kommt Gott vor. Uns ist lieber, es kommt Gott in eurer Form vor, als dass er gar nicht vorkommt. Deshalb die Kinder in katholischen Kindergärten. Ich sage, und St. Martin dürfen sie zu Hause bleiben? Nein, wir wollen, dass unsere Kinder zu St. Martin mitmachen. Sie sollen den ganzen Martin erleben, denn Martin ist auch Vorbild für jemand im Islam. Das ist überhaupt kein Gegensatz, ganz im Gegenteil, wir sind dafür. Schlussfolgerung, die, die Reklame damit machen, dass sie andere nicht präjudizieren wollen wie die Muslime, die vertreten nicht die Muslime, sondern die vertreten ganz andere Absichten, nämlich Säkularisierungsabsichten. Sie wollen alles, was religiös ist, aus diesem Brauchtum herausschneiden, weil sie glauben, dass sie dann Rite und Rekte jedermann damit konfrontieren können. Was sie machen, ist ein ganz grober Fehler. Ich weiß, wenn ich erziehe und ich habe keinen Standpunkt, dann kann ich nicht jemand zu einem Standpunkt erziehen. Ich muss einen Standpunkt haben, um von diesem Standpunkt erziehen zu können und dem anderen die Gelegenheit zu geben, den Standpunkt will ich aber nicht, aber dafür habe ich einen anderen. Damit muss ich als Erzieher leben können. Aber was ich erreicht habe, ist, dass ich da keinen Waschlappen in die Welt setze, sondern einen, der für irgendetwas eintritt und kämpft und da seine Meinung hat. Und deshalb glaube ich, darf man dieser Ausrede, man muss um der anderen willen auf Martin verzichten und dann nur noch mit dem Laternchen durch die Gegend ziehen und Sonne, Mond und Sterne singen, das ist falsch. Und dafür trete ich ein und versuche das auch klar zu machen. Hier zu Martin gehört, dass wir wieder lernen von Martin, wenn wir das Bild sehen, die Ikonografie. Jeder, der in Not ist, ist auf uns verwiesen und wir auf ihn. Es ist nicht Aufgabe der Christen, dran vorbeizugucken, sondern hinzugucken und zu schauen, was kann ich tun, wo kann ich mit anfassen, wo kann ich helfen. Wir sind deshalb Schwestern und Brüder, weil wir einen gemeinsamen Vater im Himmel haben. Und dabei ist es völlig egal, ob wir die Postleitnummer haben, wo evangelisch draufsteht oder die, wo katholisch draufsteht. Der Vater im Himmel ist der gleiche. Und von daher, glaube ich, passen wir mal gut auf, dass uns nicht die anderen den Schneid abkaufen, wenn wir vergessen, wofür wir eigentlich einzutreten haben und eintreten müssen. Genug der scheinheiligen Worte. Mein Versuch, Ihnen ein bisschen von dem Hintergrund aufzuzeigen und von der Romantik des Martin wegzuführen, hat den Sinn, zu erläutern, warum die Romantik auch romantisch sein darf. Also es geht nicht darum, das einfach wegzuradieren. Aber die eigentliche Begründung dahinter ist die, die heute meistens nicht mehr gesehen wird. Und das war ein Rettungsversuch in dieser Richtung. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich dem ausgesetzt haben.